ARD.
Sehr geehrte Damen und Herren, wir begrüßen Sie zu einer weiteren Ausgabe von Barbory und Rakers. Mein Name ist Judith Rakers und mir gegenüber
Ariana Barbory. Wir treffen uns hier nämlich jeden Freitag und stellen uns die Frage, was war los gewesen?
Wir haben unseren Podcast und ich will nur eins wissen von Ariana. Wo kaufst du deine Zahncreme?
Mir ist jetzt
erst aufgefallen, wie weiß deine Zähne sind. Was ist das denn bitte?
Ist dir noch nie aufgefallen?
Nein.
Nee, darauf sprechen mich viele Leute an. Ich kann es dir nicht sagen. Ich sag dann ja immer, an meinem Körper sind viele Dinge so, wie ich, also wenn es ein Wunschkonzert gewesen wäre am Anfang des Lebens, wo man sagen kann, such dir was aus, dann ist bei vielen Sachen so, wo ich sage, ja, da würde ich mal eine Reklamation einreichen. Aber bei den Zähnen bin ich eigentlich recht zufrieden. Vor allem alle Zahnärzte und Zahnärztinnen, wenn ich dann mal wegen Umzug oder so wechseln musste, die sagen immer, meine Güte, und bei Ihnen wurde noch nie gebohrt oder irgendwas, weil ich habe an meinen Zähnen wurde noch nichts gemacht.
Gar nichts.
Also diese Zahnreinigung, aber sonst nichts. Ich habe keine Füllung, keine Plombe, es wurde noch nichts reingesetzt, abgefräst. Die sind genauso, wie das Universum mich geschaffen hat vor 28 Jahren.
Sag mal, aber bist du schon die Generation, die mit diesen neuen Zahnpastas aufgewachsen ist, wo Fluorid drin ist?
Ah, ich wollte gerade sagen, das weiß ich nicht, aber das stimmt nicht, weil ich erinnere mich, dass es, dürfen wir Marken nennen? Ja, wenn wir noch zwei, bei den Öffentlich-Rechtlichen ist ja immer so, da habe ich ja auch lange gearbeitet beim Radio, wenn man immer noch zwei andere Marken nennt, dann geht's. Also es gibt ja zum Beispiel Dentamed oder Dr. Best, aber ich hatte Elmex als Kind und die hieß, glaube ich, immer mit Fluorid. Ich glaube, dass das immer so extra darauf da wurde immer extra drauf hingewiesen.
Ich weiß es jetzt gar nicht, aber ich meine, vielleicht können die Besties dazu nochmal einen Kommentar abgeben,
ja,
aber
oder
ich
so.
Meine, es wäre so, dass dieses Fluorid in Zahnpastas erst aufgekommen ist, da war ich schon wirklich jugendlich und das sorgt dafür, dass jetzt die Kinder alle keine Karieslöcher mehr haben und auch wenig gebohrt wird. Das ist, glaube ich, eine Generationsfrage, weil bei mir ist in jedem Backenzahn schon eine Füllung.
Also ich habe es gerade mal nachgeguckt und ich im Internet habe ich auf die Schnelle gefunden, dass diese Firma,
du wieder?
Ja, ich gucke immer nach, das ist meine Recherche, deswegen bin ich Journalistin, weil ich google, dass 1963 diese spezielle Fluorid-Zahnpasta auf den Markt kam. Judith, du hast jetzt...
Nee, ich bin deutlich vor 63 geboren und kann es daran nicht liegen.
Du bist deutlich?
Nach.
Oh Gott, was? Judith. Morgen Bild-Zeitung. Judith Rakers, in Wahrheit ist sie 74. Wie hat sie sich so lange gehalten?
Ja, eben, das ist doch eine positive Nachricht. Vielleicht sollte man sich immer 20, 30 Jahre älter machen, weil dann alle so wahnsinnig überrascht sind und einen mit Komplimenten überhäufen, wie jung man doch aussieht. Das ist meine neue Strategie.
Und das habe ich neulich auf Social Media gesehen. Ich werde 60
am 6.
Das habe ich neulich gesehen.
Was denn?
Eine Frau, die wirklich, egal welches Alter sie hat, sie war strahlend schön. Und sie hat gesagt, ich bin 60 und falls ihr euch wundert, wie jung und frisch ich noch aussehe, also eine Amerikanerin, I'm 60 and if you wonder how I could stay healthy, fit, and shiny, watch my video. Und
glowy ist auch wichtig.
Sie sah wirklich toll aus. Also wirklich, egal wie alt sie war, sie sah einfach toll aus. Und dann, es war so ein ganz schnell geschnittenes Video, es war wirklich lustig, es war schon witzig, ihr zuzugucken. Und dann hat sie so ganz schnell erzählt, dass sie irgendwie morgens sich Eiswasser ins Gesicht klatscht und gesund isst. Und sie geht zweimal die Woche laufen, sie hat einen Hund, Kinder halten sie jung, sie ist viel in Bewegung, bla bla bla. Und dann hat sie ganz am Ende gesagt, aber was mich am jüngsten macht, ist, ich erzähle immer nur, dass ich 60 bin. In Wirklichkeit bin ich 40. Aber dann denken die, sind die Leute irgendwie überrascht. Und es war so lustig, weil wirklich, ich habe sie gesehen und dachte schon so, wow, sie strahlt so. Und als sie dann gesagt hat, dass sie 60 ist, dachte ich, oh mein Gott, wie schafft man das, mit 60 noch so auszusehen? Und ich hing an ihren Lippen mit den ganzen komischen Tipps, bis sie dann am Ende gesagt hat, wahrscheinlich nichts davon hilft. Aber was wirklich hilft, das macht euch 20 Jahre älter und die Leute werden beeindruckt sein.
Ich werde ja am 6. Januar 50 und ich werde jetzt einfach erzählen, dass ich 60 werde.
Würde ich auch
um
machen.
Um genau diesen Effekt zu erzielen.
Aber das ist wirklich witzig, weil ich finde ja immer, dass du wunderschön und strahlend bist, sage ich dir auch ganz oft. Aber wenn ich dich jetzt gerade so angucke und mir vorstelle, du bist 60, das beeindruckt mich tatsächlich noch mal mehr. Weil ich dann denke, 60? Nee, du siehst überhaupt nicht aus wie 60. Und schon denkt man so, wow.
Siehste, in Wirklichkeit bin ich nämlich erst 25 und erzähle auch schon seit 20 Jahren, dass ich 50 werde jetzt.
Komm ich nicht mehr mit.
So machen wir mal das große Altersgeheimnis auf hier. Wie alt sind Sie wirklich? Das war ja früher auch bei Schauspielerinnen auch, ne? Also selbst wenn die irgendwie bei uns in die Talkshow gekommen sind, so ein bisschen so die ein bisschen älter sind, da musste man immer vorsichtig fragen, ob man die auch auf den 70. Geburtstag ansprechen darf, der vielleicht gerade gefeiert wurde oder jetzt ansteht oder so. Weil viele Menschen, ich glaube, es waren vor allen Frauen, ich habe aber keine empirische Untersuchung oder Zahlen dazu, also aus dem Showbusiness, wollten dann immer nicht, dass man das genaue Alter weiß.
Verstehe ich aber, weil vor allem bei Frauen wird so ein krasser Druck immer ausgeübt, ne? Ich sehe das auch auf Social Media ganz oft, dann irgendwie Anke Engelke und Annette Frier und keine Ahnung was, werden immer so Videos gemacht und drin geschrieben, mein Gott, ist die alt geworden. Komischerweise sehe ich das selten von Frauen, dann kommt immer dieser, von Männern meine ich, dann kommt dieser George Clooney-Effekt, dann, meine Güte, je grauer er wird, desto schöner ist er. Mhm. Also da braucht man jetzt nicht lange nach den patriarchalen Strukturen zu suchen. Ich kann es irgendwie, obwohl es traurig ist, kann ich es dann irgendwie verstehen, dass Frauen ab einem gewissen Alter sagen, möchte ich nicht so gern drüber reden.
Das stimmt, aber irgendwie seitdem ich in dieser Öffentlichkeit stattfinde und es irgendwie Artikel über mich gibt, wird bei mir immer hinter meinem Namen eine Klammer aufgemacht, da steht dann die aktuelle, also das Alter drin und Klammer zu. Ich habe noch nie einen Artikel gesehen, wo das nicht stand.
Wirklich?
Und ich frage mich, ja, ich frage mich immer, ist das nur bei mir so oder ist das bei allen, dass ständig immer das Alter mit dem Namen mitgeliefert wird.
Das ist ja absurd.
Das kann ja vor 30 Jahren noch nicht so gewesen sein, sonst könnten ja die alten Diven, die älteren Damen, nicht darauf bestehen, dass man ihr Alter nicht nennt, weil dann wird es ja sowieso in jedem Print-Artikel hinter ihrem Namen stehen in Klammern. Weißt du?
Steht bei dir dann in Klammern auch manchmal irgendwie so Judith Rakers, Klammer auf, 49 und dahinter aber mit einer wahnsinnig jungen Moderatorin befreundet, Ariana Barbouri?
Nee, noch nicht. Nee? Aber ich finde, du hast recht. Nee. Das ist eigentlich, ist das keine journalistische Sorgfaltspflicht, wenn man das auslässt.
Nee.
Du hast absolut recht.
Danke. Apropos, du hast mich ja ursprünglich, bevor wir über meine Zähne und Fluorid gesprochen haben, nach Black Friday gefragt.
Wir sind schon wieder vom Thema abgekommen.
Wir sind sehr abgekommen vom Thema. Ich muss sagen, ich weiß nicht warum, aber gar kein Black Friday-Mensch. Ich finde es immer sehr, sehr lustig, wenn ich das so im Umfeld mitbekomme. Außer natürlich, es hat jetzt was damit zu tun, dass Menschen sich unbedingt was kaufen möchten und sie können es sich einfach nicht leisten und warten auf diesen einen Tag, damit sie sich das dann kaufen können. Darüber mache ich mich um Gottes Willen jetzt nicht lustig. Aber es gibt ja wirklich Leute, die machen einen Großeinkauf, einen Jahreseinkauf, wo ich schon sehe, das brauchst du nicht alles. Da schlägt einfach nur dieses Rabattding zu. Und meine Mutter hat ganz oft zu mir gesagt, man kann sich nicht reich sparen. Das fand ich sehr, sehr lustig, weil ich dann auch immer gesagt habe, oh, guck mal, Mama, zwei Scheren zum Preis von einer, kannst du mir die kaufen? Und sie immer gesagt hat, aber wir brauchen gar keine Schere. Also wir brauchen einfach keine Schere gerade. Das bringt uns auch nichts, wenn wir dann zwei haben und nur eine bezahlen. Aber ich bin da grundsätzlich immer anfällig für gewesen, aber ich bin gar kein Black Friday-Mensch. Schlägst du da so richtig zu? Hast du dir schon so eine Liste angelegt mit deinen liebsten Shops?
Nee, ich hab keine Liste, aber tatsächlich ist es so, dass wenn ich eine größere Anschaffung plane, ich glaube, diesen Black Friday gibt es ja irgendwie auch noch gar nicht so lange in Deutschland. Also bei mir bewusst in meinem Konsumverhalten taucht er erst seit wenigen Jahren auf. Aber tatsächlich, wenn ich jetzt eine Anschaffung plane, also ich warte jetzt nicht vom Frühling bis zum Herbst, wenn ich was Dringendes brauche, Waschmaschine kaputt oder so. Aber wenn was Größeres ansteht.
Ich dachte, du sagst Waschpulver.
Nee, ist eher so. Ich finde, bei so größeren Anschaffungen lohnt sich das total, dann zu warten. Also ich habe zum Beispiel, möchte wirklich eine neue Waschmaschine kaufen. Und da werde ich jetzt warten bis zum Black Friday, um mir die anzuschaffen.
Wirklich?
Weil man da 20-30%, ich finde es gut. Ich bin aber auch jemand, ich fahre total ab auf diese Rabatte. Ich bin so wie deine Mutter immer warnend, ja, also gesagt hat, so sollte man nicht sein. Wenn ich einkaufe, habe ich das Gefühl, dass mir, also mit Rabatt einkaufe, dass mir dieser Rabatt zusätzlich zu dem Produkt auf mein Konto überwiesen wird. Ich habe dann das Gefühl, ich habe das Produkt quasi fast umsonst gekriegt und dann kriege ich auch noch das, was ich gespart habe, aufs Konto überwiesen. Wenn ich eingekauft habe, früher immer schon war das so, und nach Hause gekommen bin und meinem Vater gesagt habe, Papa, ich habe 180 Mark gespart, dann konnte der sich also ungefähr ausrechnen, wie viel ich dann vielleicht ausgegeben habe, ja, oder 20 Euro oder wie auch immer, ich weiß gar nicht mehr, in welchen Dimensionen das damals war, aber ich habe immer nur darüber nachgedacht, was ich jetzt alles Dolles gespart habe und nicht, was ich ausgegeben habe. Also das wirkt bei mir total und ich glaube, ich bin damit nicht alleine.
Das glaube ich auch. Das kriege ich auch ganz oft mit. Also ich weiß wirklich, dass Leute sich so Listen machen, auf welchen Shops sie da nachgucken wollen. Aber man muss auch wirklich aufpassen. Ein Bekannter von mir, der hat mir neulich erzählt, und das Thema war mir völlig neu, dass er sich eine Jacke, oder wie war denn das nochmal? Irgendwie, er hat eine Jacke bestellt, glaube ich. Und hatte nicht viel Zeit und hat es so in der Eile irgendwie gemacht. Und hat dann danach erst gedacht, Mann, das war irgendwie blöd von mir, dass ich da nicht vorher nachgeguckt habe, was das für ein Shop ist und ob der irgendwie vertrauenswürdig ist. Und dann hat er nachgeguckt, wo der Sitz dieser Firma ist und hat gesehen, die ist in China. Und dann hat er die Firma gegoogelt und hat gesehen, irgendwie so 95% negative Bewertungen, dass die Sachen nie ankommen werden. Und genauso war es dann auch. Die Leute, die geschrieben haben, ja, wenn dann nach Monaten mal was kommt, ist das irgendwie so ganz billige Plastikware, die irgendwie nach Kunststoff stinkt und nach Chemie. Und das fand ich so interessant, weil er meinte, dass vor allem gerade so Instagram, also Social-Media-Firmen irgendwie aus dem Boden schießen. Das ist ein bisschen an mir vorbeigegangen tatsächlich. Ich habe das noch nicht mitbekommen. Ich wollte neulich, habe ich nach einer Lampe gesucht und bin witzigerweise, ist mir fast genau das Gleiche passiert, weil ich auch auf so einen Shop gekommen bin, der so ein bisschen auf skandinavisch gemacht hat. Ne, hieß auch irgendwas mit Nord. Und ich dachte, kenne ich nicht, aber sieht ganz nett aus. Die Lampe sah toll aus. Und kurz bevor ich die gekauft habe, dachte ich, ich schaue mal noch mal kurz ins Impressum. Das wäre nämlich auch mein Tipp an unsere Besties. Und da stand dann auf einmal auch Firmensitz in China in so einer irgendwie so einer kruden Adresse. Und nichts davon ließ sich nachverfolgen. Die Firma war auch nicht eingetragen. Und da war ich kurz geschockt, weil ich das tatsächlich fast dasselbe gemacht hätte. Kurz nachdem der mir das erzählt hat, aber dass es jetzt so viele von diesen Betrüger-Unternehmen gibt, das war mir irgendwie, ist an mir vorbeigegangen.
Ja, also ich habe jetzt auch schon oft gehört, dass im Impressum sogar eine deutsche Adresse steht. Und dass diese Shops sich mittlerweile, weil sie wissen, dass sie dann mehr Glaubwürdigkeit haben, dass sie sich so ganz deutsche Namen auch geben. Zum Beispiel Krüger-Moden.
Würde ich vertrauen.
Und nicht irgendwie Shein, da weißt du es ja auch. Und ja, du würdest dann denken, ach, das ist, ne, und guckst rein, es ist ein Unternehmen, das ist da irgendwo.
Der Krüger, der selber Dirndl schneidert.
Ja, es ist da irgendwo, ne, im Münchner Raum und so. Und dann denkst du, da kann ich ja mal bestellen. Und in Wirklichkeit sind das dann eben auch Firmen, die irgendwo in Asien und Fernost sitzen und wo du dann natürlich auch Schwierigkeiten hast, die deutsche Gesetzgebung irgendwie durchzusetzen.
Genau, das ist nämlich das Problem
und
dann.
Deswegen mache ich mittlerweile immer, wenn es ein Shop ist, wo ich ein Produkt finde, was total günstigen Preis hat, dann bin ich immer schon mal erstmal stutzig. Und dann gucke ich ins Impressum, so wie du, aber dann mache ich immer noch das Nächste. Ich google einmal diese Firma und gucke, wie die Bewertungen sind. Weil es gibt ja mittlerweile richtig gute Bewertungsportale und da findet man eigentlich relativ schnell immer Einträge.
Mhm.
Ich glaube, das ist die Geißel unserer Zeit, dass wir irgendwie nicht mehr wissen, wem können wir vertrauen, welche Quelle ist glaubwürdig. Ich habe teilweise wirklich schon, wenn ich irgendwie ein Produkt wollte und das war auf 4 Plattformen und ich war mir unsicher, habe ich dann eine Plattform gewählt, die viel teurer war, aber wo ich einfach wusste, der kann ich vertrauen.
Mhm.
Weil ich dann dachte, ja, dann zahle ich jetzt lieber 30 Euro mehr für die Waschmaschine, jetzt als Beispiel, weiß aber, dass es irgendwie auch bei mir ankommt und dass es ein Händler ist, der nicht versucht, irgendwie meine Daten abzuzocken, weil das gibt's ja auch noch, ne? Also einmal, dass du ein billiges Produkt bekommst, irgendwie so dieses, weißt du, so Pony von Pferd von Temu oder so, und da kommt da irgendwie so ein Stofftier rein und du hast gedacht, du kaufst irgendwie was Großes und irgendwas Eingelaufenes, sondern dass du halt einfach überhaupt nichts bekommst. Und dass sie einfach nur versuchen, deine Daten abzufischen, Adressdaten, Kreditkartendaten und dann damit Schindluder treiben. Und dann habe ich neulich noch gelesen, es gibt noch was, dass du, wenn du plötzlich so ein Paket findest bei dir in der Postbox, also zugestellt an dich, und da sind dann zum Beispiel so Handyhüllen drin, ne? Oder irgendwie sowas, ich sag mal, nicht besonders Exklusives. Und du wunderst dich, hä, das habe ich doch gar nicht bestellt.
Ja.
Und dann guckst du in dein Amazon oder eBay oder was auch immer Verlauf und findest das auch nicht. Es ist dir aber zugestellt worden in dem bedruckten Paket von jetzt mal beispielsweise Amazon. Das ist irgendwie auch eine neue Masche. Und zwar habe ich gelesen, dass da einige, ich sag mal, asiatische, fernöstliche Händler, die legen Fake-Konten an, aber mit echten Adressen. Lösen eine Bestellung aus, die du auch nicht bezahlen musst, aber du bekommst die dann. Und dann nehmen die diesen echten Zustell, nicht nur Versuch, sondern diese echte Zustellung, um eine gute Bewertung für ihren Shop abgeben zu können, damit es quasi ein verifizierter Kauf ist.
Ja, warte, jetzt muss ich kurz versuchen, ob ich das, ob ich da hinterher komme.
Der Händler macht quasi, der Händler generiert Fake-Bestellungen, damit er selber dann mit dem falschen Kundenkonto eine Bewertung abgeben kann, eine positive, weil das Ranking auf diesen Plattformen ja nach oben katapultiert.
Und sag mal, gibt's da aber nicht in Zeiten von KI und wir fliegen mehrfach pro Woche auf den Mond irgendein praktischeres Tool, mit dem man das einfach irgendwie, mit dem man Bots dafür einkaufen kann?
Nee, offensichtlich nicht. Also das ist tatsächlich, ja, das ist dann so, du kannst dich dann natürlich freuen, dass du irgendwie drei Handy
holen. Super, für ein Handy, was man nicht hat.
Hoffentlich auch noch für das richtige Handy irgendwie da liegen und die meisten beschweren sich ja auch gar nicht, weil es entsteht kein Schaden. Ne? In dem Fall entsteht dir kein Schaden. Du findest halt nur ein Paket und denkst dir, hä? Aber der Händler betreibt dann eben Schmu und insofern entsteht dir am Ende vielleicht doch ein Schaden, weil du vertraust einem Bewertungsportal, da sind wir wieder, was gute Bewertung hat. Und positive Bewertungen, aber diese ganzen Bewertungen sind fake.
Und das finde ich auch total traurig, weil ich jetzt zum Beispiel nicht mehr weiß, wenn ich mal, ich habe zum Beispiel neulich Blumen bekommen, wo kein Absender dran war und mir hat dann aber
das
später
war,
eine Freundin.
Das waren von mir. Ja. Wollte ich dir noch sagen. Haben sie dir gefallen? Das waren deine Lieblingsblumen. Sag nochmal, welche waren das denn nochmal?
Die waren verschimmelt, Judith. Die haben gestunken.
Das kann nicht sein.
Nein, also es waren keine verschimmelten Blumen, es war ein wunderschöner, riesiger Blumenstrauß, aber ohne Absender oder irgendeine Info. Die Freundin, die andere Freundin, von der ich sie, also die sie mir geschickt hat, hat sich dann aber später
die
gemeldet.
Die behauptet, sie habe sie dir geschickt.
Obwohl du es eigentlich warst.
Die von mir.
Aber ich weiß ja ab jetzt nie, wenn ich mal ein Paket bekomme, irgendwie so denke, oh, ein Ex-Freund von mir, der möchte sich mal wieder ins Gespräch bringen und mir sagen, dass er mich seit 15 Jahren nicht vergessen kann, da weiß ich ja jetzt nie, ist es jetzt einer von denen, der irgendwie bei mir landen will, meine Gunst wieder für sich gewinnen will, indem er mir drei Handyhüllen für Nokia 3210 mit Tigermuster schickt. Vielleicht will er damit sagen, guck mal, erinnerst du doch dich noch an die Zeit, als du Nokia 3210 hattest, du warst 17 Jahre alt. Damals kannten wir uns schon, seitdem gehst du mir nicht aus dem Kopf, aber das möchte er möchte auch geheimnisvoll sein und deswegen schreibt er das nicht, sondern hofft, dass ich das anhand der Hüllen selber erkenne und dann bilde ich mir sonst was ein und melde mich vielleicht bei Georg und schreibe und suche Georg bei Facebook und finde ihn und schreibe, Georg, ich habe deine Nachricht, dein Paket erhalten, das kannst ja nur du gewesen sein und am Ende weiß er von nichts, weil es in Wirklichkeit so ein komischer Handyhüllenshop war, der seinen Kauf da verifizieren lassen wollte. Mhm. Das ist ja traurig,
genau,
also
wo
kommen wir denn da hin?
Ja,
wo sind wir gelandet als Gesellschaft?
Ja, wobei jetzt machst du ja wieder ein Fass auf. Weißt du, wenn es am Ende ein gutes Ergebnis hat und du dich dann mit deinem Ex-Freund wieder, ich meine, es ist blöd für Bene, aber du dich wieder mit deinem Ex-Freund
ein bisschen schwund ist immer. Also,
dann hat es ja vielleicht noch einen positiven Effekt.
Aber, außer Georg antwortet dann nicht auf meine Nachricht, weil er war es ja nicht, sondern der verifizierte Mann aus Shanghai. Und dann antwortet mir Georg nicht auf meine Nachricht und das enttäuscht mich wiederum, weil ich denke, Wahnsinn, es hat sich seit damals nichts geändert. Er spielt, er macht genau das gleiche
Spiel mit mir.
Ein Schritt vor, zwei Schritte zurück. Genau wie damals in der Schulzeit. Erst schickt er mir Handyhüllen mit Tigermuster fürs 3210 und wenn ich drauf anspringe, dann lässt er mich wieder vom Haken. Georg, du Arschloch. Und dann gehe ich nämlich ins Internet und buche, das kann man nämlich auch machen, falls jemand für Black Friday noch keine Ideen hat, kann man Scheiße von Tieren an Leute schicken lassen. Also kannst du überlegen, ob du Pferde nimmst oder eine Hundekacke oder Rattenködel oder so. Und dann kannst du das an jemanden schicken, den du, ich sag mal, nicht uneingeschränkt, nur uneingeschränkt magst. Und dann schicke ich Georg Hundescheiße. Und Georg kann aber nichts dafür, weil es war immer noch der Mann aus Shanghai.
Aber Ariana, in dieses Business, ja, könnte ich auch noch einsteigen. Ich habe anzubieten. Pferdekacke, Hühnerkacke, Katzenkacke.
Stimmt.
Zusammen mit dir, wir machen Joint Venture, können wir auch Hundekacke anbieten.
Judith, ich habe gehört, wenn jemand flüstert, dann hört das kein anderer. Ich habe ja, manchmal gibt es im Leben ja Menschen irgendwie, wo man denkt, dich mag ich jetzt nicht mehr so sehr. Und ich wusste nie, wie ich mich rächen kann. Kann ich, wenn ich das nochmal habe, dir eine Adresse geben und du schickst von Charlie so einen richtig fetten Haufen Scheiße zu der Person nach Hause?
Ja, aber Charlies Haufen riechen nicht so schlimm. Weißt du, was wir schicken müssen? Wir müssen Hühnerkacke schicken. Weil Hühnerkacke stinkt, ja, wirklich, ja, weil die essen ja auch Fleisch und Würmer und so. Und
ach,
so vegetarische
so
Tiere, da riecht das ja immer nicht so schlimm. Also wir könnten auch Katzenkacke nehmen, das stinkt auch total. Aber Pferdeäpfel, die riechen ja eigentlich nur nach Gras, also nach Pflanzenfasern.
Das stimmt, die riechen nicht. Ich hatte nur an Pferdescheiße gedacht, weil die haben so schöne, riesige Äpfel. Hat man ja schnell mal so einen 5-Kilo-Bottich voll.
Oh ja.
Und Enten und Katzen, das ist alles so kleinteilig. Aber ich hab's, wo du gerade Joint Venture sagst. Wir machen ein Joint Code quasi. Also du nimmst die Pferdeäpfel, die wir vom Volumen her brauchen. Wir bringen best of both worlds. Wir bringen das Beste aus zwei Welten zusammen. Die Größe der Pferdehaufen und die Stinkigkeit der Fleischfresser.
Das ist eine super Idee.
Das heißt, du nimmst, einfach ist ganz einfach, ich sag dir das, es gibt so einen Apfelgriebsch-Ausstecher. Also nicht der die Äpfel in 8 Stücke schneidet, sondern der nur den Griebsch da innen rausschneidet. Den nimmst du und
du meinst so einen Entkerner. So ein Handentkerner.
Genau, der nur das Gehäuse rausholt. Genau, dann drückt man einmal so runter und dann ist in dem Ding so das Gehäuse und dann kann man einen schönen Apfel genießen, ohne dass man da die Apfelkerne essen muss.
Da passt eine Wurst von einer Katze rein.
Ja, und damit gehst du in die Pferdehaufen und stanzt quasi so längliche Teile raus und dann gehst du damit auf die Katzenhaufen und fügst die Patrone aus Katzenscheiße in den Pferdehaufen rein.
Ja, ich muss so lachen, weißt du, weil ich weiß jetzt
weil
schon.
Weil wir genial sind, musst du lachen.
Dass die SWR-Redakteure, die unseren Podcast ja begleitet, sich schon mir die Hände überm Kopf zusammenschlägt, weil als sie gesagt hat, ja Mensch, worüber könnte man denn mal sprechen, was ist denn so passiert? Dann kamen Themen wie,
die will doch wissen, was uns bewegt.
Frauen in Führung in Deutschland nicht so wie in der EU, ja, oder lass uns doch sprechen über Bildschirmzeit bei Kleinkindern und wir reden über Scheißhaufen.
Wir sind Frauen in Führungspositionen, weil wir führende Ideen haben. Wir bringen das Land nach vorne. Und ganz ehrlich, wenn ich mir angucke, was Friedrich Merz diese Woche wieder abgesondert hat, also ich finde unsere Idee wirklich um Welten wertvoller. Da brauchen wir jetzt gar nicht drüber reden, aber der war in Brasilien und hat danach gesagt, also niemand von der Delegation, mit der ich da war, wollte bleiben. Ich habe die gefragt, hebt mal die Hand hoch, wenn ihr hier bleiben wollt, und keiner hat die Hand gehoben. Ich bin froh, dass wir aus Belém wieder weg sind. Er macht sich richtig sympathisch in der Welt. Und siehst du, Merz, das wäre schon mal die erste Adresse. Du musst dich auch gar nicht dazu verhalten, Jude. Du brauchst gar nicht sagen, das wäre der erste, den ich auf eine Liste schreiben würde. Dann schicke ich dir die Adresse. Doch, die Adresse hat man ja. Genau, die Adresse schicke ich dir auch und dann kannst du mit diesem Gehirnausstanzer, Gehäuseausstanzer, kannst du da Luftlöcher in die Pferdekacke machen und die Katzenkacke einbringen. Ich finde es fantastisch. Und wenn es gut läuft, dann können wir ein Gewerbe anmelden mit einem Impressum in Deutschland. Vielleicht auf Rügen. Das finde ich ganz praktisch.
Ja, so eine schöne GmbH. Ich weiß nicht, ob wir das noch schaffen vor Weihnachten. Ich glaube nicht. Es wird ein bisschen eng.
Dauert das, das anzumelden?
Ja, das Handelsregister hat viel zu tun zum Jahresende. Da kann das schon mal dauern. Aber wir können uns für nächstes Jahr Weihnachten und für nächsten Black Friday, dann gibt es da nämlich unsere Hundekackehaufen zu 50% Black Friday. Ja, also
das
wir
ist
können
aber viel,
uns mit,
dass du
mit
gleich 50
Ad, ja, wir müssen da schon ein bisschen auffallen, auch in dieser Flut der Black Friday Angebote, finde ich.
Finde ich super.
Ja, wollen wir noch über ein Thema sprechen,
worüber
was sich unsere
noch
Redaktion
sprechen?
Gewünscht hat.
Ja, gerne.
Gucke gerade mal durch, das sind ja alles höchst seriöse Themen hier. Und
du,
ich
wurde in
gefunden.
Der Schule wurde mir immer gesagt, wenn wir was mit Wünschen gesagt haben, wurde uns in der Schule immer gesagt, wünschen kann man sich alles.
Ja, wir ignorieren es ja auch schon seit mehreren Staffeln.
Wünschen
Podcast
kann man sich alles.
Staffeln, was der SWR sich wünscht. Für seinen Podcast und dürfen trotzdem noch weitermachen, was wir unseren Besties zu verdanken haben, die jede Schleife mitgehen, muss man an dieser Stelle ja auch nochmal sagen. Aber
das stimmt.
Du, ich hab ein Thema gefunden, was ich interessant finde. Und zwar, also auf der offiziellen Seriösliste vom SWR. Und zwar das Thema, Bildschirmzeit schadet Kleinkindern. Weil Studien zeigen, dass viel Screentime bei 1- bis 3-Jährigen, wo mich das schon wundert, weil wieso haben 1- bis 3-Jährige überhaupt Screentime, frage ich mich, geht unter anderem mit weniger Eltern-Kind-Gespräch einher, aha, oh Wunder, und führt zu verzögerter Sprachentwicklung beim Kind, aber wahrscheinlich auch bei den Eltern. Könnte ich mir vorstellen. und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ja jetzt selber keine Kinder, nur welche mit Fell. Aber du hast ja einen kleinen Sprössling. Darf der schon aufs Handy gucken und irgendwas da angucken?
Ich kann dir jetzt sagen, wie es ist.
Ja.
Jetzt kommen die großen Geheimnisse. Und zwar, als ich noch kein Kind hatte, Da habe ich mir ganz viele Sachen vorgenommen, wie zum Beispiel mindestens im ersten Lebensjahr kein Zucker, da hast du ja neulich schon drüber gelacht, und mindestens im ersten Lebensjahr keine Screentime. Dann habe ich dieses Kind bekommen und habe an vielen Stellen schon gemerkt, oh, das ist ja gar nicht so einfach, was den Zucker angeht, weil man super oft mit Menschen in Kontakt kommt, also wirklich egal wo, andere Eltern, Kinder, Familien, wo es anders gehandhabt wird, auch Freunde und Freundinnen, das müssen jetzt nicht immer irgendwelche Bösen vom Spielplatz sein, die das anders handhaben, oder Familienmitglieder auch immer gerne genommen, die dann sagen, komm, so ein Stückchen Kuchen, so ein Keks kann er doch mal essen. Da muss man echt schon und auch hart im Nehmen sein, das gegen andere durchzusetzen. Haben wir aber gemacht. Der ist jetzt, wie alt ist er jetzt? Jetzt ist er 1,5 und hat, glaube ich, nur einmal irgendwas mit Zucker gegessen. Also noch nicht mal Zucker pur, aber durfte mal von einem Kuchen probieren oder so. Ich glaube, 1 oder 2 Mal. Ansonsten sind wir da immer noch ziemlich streng.
Hat ja, weil ihr auch erst 2 Mal hier bei mir auf Rügen wart, sonst wäre das ja schon öfter passiert.
Selbst als wir bei dir waren, hat er Brokkoli gegessen. Das hat er danach nie wieder gegessen. Das hat ihm nur bei dir geschmeckt. Das fand ich wirklich krass.
Ich habe
so
gesehen.
Ganze Brokkoli-Röschen.
Ja, ja.
Fand er ganz, ganz toll. Und er durfte natürlich mal von meinem Aperol Spritz nippen, als ich bei dir war. Aber ansonsten nicht. Nee, aber ansonsten ziehen wir das weiter durch. Aber ich muss sagen, ist gar nicht so leicht. Und was es mit der Bildschirmzeit angeht, da sind wir ähnlich diszipliniert, wenn nicht noch strenger als mit dem Zucker, dass er nämlich noch gar nichts gucken darf, weder regelmäßig noch ab und zu. Aber auch da merke ich bei anderen, und ich möchte das überhaupt nicht verurteilen, dass manche das anders handhaben. Und da wollte ich mit meiner kleinen Hinleitung, dass man sich so viel vornimmt, hinaus. Und zwar, bevor ich ein Kind bekommen habe, haben mir viele gesagt, wird auch anstrengend und bla bla bla. Und manchmal wird es Zeiten geben, da heulst du und schlägst die Hände über den Kopf zusammen. Und ich dachte immer, ey Leute, seit 2,5 Jahren Kinderwunschbehandlung. Und das hat bei mir so lange gedauert, ich werde eh super dankbar sein. Bin ich auch. Den größten Teil der Zeit bin ich super dankbar, dass ich das erleben durfte und Mutter sein darf und ein Kind habe. Aber es gibt trotzdem, und ich glaube, dass egal wie dankbar man ist, es gibt die Momente, und wenn ich ganz ehrlich mit dir sein soll, das gab es diese Woche schon 2 Mal, wo ich kurz vorm Heulen war, weil es so anstrengend ist, das kann man nicht beschreiben. Also es war mir vorher nicht klar, wie das ist, 24 Stunden mit einem, ich glaube, es ist auch eine Altersfrage, mit so einem ganz kleinen Kind, was noch nicht reden kann, aber einen unglaublich starken Willen hat und was zum Beispiel auch nicht weiß, dass wenn es dir volle Kanne ins Gesicht schlägt, dass es weh tut. Dann erklärst du, dass du das nicht möchtest, dann schlägt es nochmal und jetzt lacht es aber auch noch dabei. Dann nimmt es einen Gegenstand und schlägt dir damit ins Gesicht. Dann hältst du dem Kind die Hände fest und sagst, ich möchte das nicht, versuchst es zu erklären. Das findet das Kind wahnsinnig lustig und irgendwann, wenn du aber nicht aufhörst festzuhalten oder streng, also zu sagen, ich möchte das nicht, fängt es an, einen Wutanfall zu haben, schmeißt sich auf den Boden und fängt an zu weinen, geht dann zum Hundenapf, weil es weiß, dass provoziert dich noch mehr, wenn es da jetzt mit der Hand so reinpatscht. Patscht mit der Hand rein, wird von oben bis unten nass. Jetzt musst du das Kind wieder umziehen, obwohl du gleich los musst, weil du einen Termin hast. Also ziehst du das Kind wieder um, dabei schmeißt es irgendwas runter, was du aufheben musst, weil der Hund es sonst frisst oder so. Die Situationen sind manchmal so absurd. Und wenn ich mich rauszoome und 1 Stunde später drauf gucke, kann ich auch drüber lachen. Aber in dem Moment, der Stresspegel ist manchmal so unfassbar hoch. Und zumindest ist es bei uns so, man kann nicht irgendwie sagen, jetzt mache ich mal 1/2 Stunde Unterlagen sortieren und das Kind beschäftigt sich kurz alleine aufgrund seines Alters. Der ist einfach noch nicht so weit, dass der alleine spielt. Der muss irgendwie immer angedingst werden, ne? Braucht irgendwie Ansprache oder auf jeden Fall Betreuung. Und wenn ich dann bei anderen mitkriege, dass die sagen, okay, die sind kurz vorm Durchdrehen und die haben noch 3 Stunden Kinderbespaßung vor sich und die Partnerin oder der Partner haben irgendwie einen Termin, sind außer Haus und die müssen das alleine durchziehen. Als ich zum Beispiel dann gestern gedacht habe, dann gehe ich kurz raus mit ihm, damit wir mal alle durchatmen können und dann wird es wieder besser, fand er das wahnsinnig lustig, mit der Hand dann einfach immer in die Laubhaufen reinzugehen, wo in Berlin überall Scheiße drin ist. Und da habe ich ihm immer die Hand aus dem Laubhaufen gezogen und gesagt, wir laufen weiter, wir gehen jetzt nicht, das hat den gar nicht interessiert. Dann wollte ich den in den Kinderwagen setzen, hat er einen Anfall bekommen, dass die Leute geguckt haben, weil die dachten, dass ich mein Kind misshandle. Es ist wirklich manchmal so. Und oh Gott, wenn in so einer Situation ein Elternteil sagt, ich kann nicht mehr, ich muss mal kurz 1/4 Stunde durchatmen, ich gucke jetzt, welche Serie pädagogisch für ein Kind noch einigermaßen wertvoll ist und lass das Kind kurz gucken, kann ich mittlerweile nicht mehr sagen, kann ich nicht verstehen, wie man das machen kann. Wir versuchen es trotzdem immer ohne, weil ich mir ehrlich gesagt auch denke, 1/4 Stunde, ja, aber 1/4 Stunde ist jetzt auch nicht lange. Und ob ich das Kind dann 1/4 Stunde gucken lasse oder was anderes mache, dann mache ich lieber was anderes. Deswegen, unser Kind darf trotzdem nicht gucken, aber ich kann es mittlerweile gar nicht mehr so richtig verurteilen bei anderen. Ja, weil ich die Situation kenne und wo glaube ich alles zusammenbricht, sowohl bei Zucker als auch bei Serien, ist, wenn man, das habe ich bei allen bis jetzt so gesehen, beim ersten Kind sind die noch super diszipliniert. Das Kind isst kein Zucker, wächst ohne Zucker auf, darf nichts gucken, kriegt ganz viel vorgelesen und so. Aber wenn dann das zweite Kind kommt, das Geschwisterkind, und dann ist das Große, nehmen wir mal an, die haben einen Abstand von 3 Jahren und das große Kind ist irgendwann 6 und darf alles und das Kleine ist 3. Also das hat mit 3 wahrscheinlich, das hat wahrscheinlich in der ersten Woche nach der Geburt schon ein Kuchenstück gegessen und alles, weil du kannst ja nicht 2 Kinder so unterschiedlich aufwachsen lassen und der eine darf alles gucken und essen und der andere nicht. Und ich glaube, spätestens mit dem zweiten bricht dann alles zusammen. Beim ersten sind alle noch super diszipliniert und wenn denn ein zweites kommt, ist alles vorbei. Aber ja, das ist bei uns der Stand, Judith. Und jetzt kommst
bei
du.
Bei all meinen Freundinnen habe ich das erlebt, dass beim ersten Kind man wirklich versucht hat, alles nach Lehrbuch zu machen. Ja. Beim zweiten war man dann schon super entspannt. Und das dritte, wenn das dann irgendwie wurde so ungefähr am Fuß hochgehalten, einmal geschüttelt, wenn es frech war, jetzt ist es gut.
So läuft.
Nee, also wirklich, ich glaube tatsächlich, das entspannt sich mit der Anzahl der Kinder. Also Ariana, bei deinem dritten, vierten, kann ich dir jetzt schon sagen, wird's dann einfacher. Ich weiß nicht, ob dich das jetzt konkret tröstet. Aber ich glaube, die Studien sind, glaube ich, gar nicht dagegen, dass es überhaupt Screenzeit gibt, sondern es wird empfohlen, das eben begleitet zu machen. In deinem Fall würde dir das, diese aktive Begleitung, dann keine freien Stunden für irgendwelche Unterlagen geben oder um mal in Ruhe zu duschen, weiß ich auch von meinen Freundinnen, dass sie sich einfach nur gewünscht haben, mal in Ruhe zu duschen, ohne dass das Kind mit im Badezimmer sein muss, damit es nicht wieder irgendwie sich halb umbringt und man ein Auge drauf haben kann.
Genau, weil siehst du, das ist nämlich so, sieht die Realität aus. Mein Kind, ich weiß, es sind immer nur so individuelle Sachen, aber die finden sich bei vielen Familien wieder. Mein Kind kann ich in den meisten Fällen nicht mal mit ins Bad nehmen und sagen, dann ist der halt mit im Bad und ich dusche, weil der hasst das. Wenn der schon sieht, ich mache die Badtür zu, damit er nicht abhauen kann und ich will jetzt duschen gehen, kriegt er einen Anfall, weil der hasst es, dass der sich dann auf dem Boden alleine beschäftigen muss. Im Bad ist es natürlich auch super langweilig. Ich lege dem da immer Spielzeug hin, aber der mag das nicht. Und wenn mir mal jemand gesagt hätte, dass so alltägliche Sachen wie Duschen 1,5 Jahre lang so ein Problem werden, dann hätte ich mir vielleicht auch einen zweiten Hund geholt. Nee, möchte nicht undankbar sein, aber ja, es ist irgendwie Elternschaft, darauf kann einen nichts richtig vorbereiten. Aber okay, die Studien sagen, es ist einigermaßen in Ordnung, aber man soll halt dabei sein und mit den Kindern dann drüber reden, oder?
Naja, es muss dir halt klar sein, wenn du das oft nutzt, dieses Mittel, um dich selber zu entlasten, dann hat das Auswirkungen bei deinem Kind. Das sagen die Studien, dass es eben eine verzögerte Sprachentwicklung hat, dass es da kognitive Probleme gibt bei dem Kind, weil es eben das auch braucht. Ne? Es braucht die soziale Interaktion mit echten Menschen. Es muss auch lernen, Gefühle lesen zu können, ne, in deinem Gesicht. Mhm. Es muss natürlich auch Konsequenzen mal spüren. Denn das, was du vorhin beschrieben hast, das ist ja ein Flehen nach einer Grenze. Wo ist sie? Ne? Und ein Gucken, wie weit kann ich noch gehen? Wann kommt endlich die Grenze? Und das ist ja auch ganz typisch, glaube ich, dieses Verhalten. Also ich sehe das auch bei meinen fälligen Kindern, bei meinen Tieren, bei meinem Fohlen. Es ist immer irgendwann so die Frage, es ist auch so ein bisschen phasenmäßig, auch bei Tieren, ne? Wo, wenn die mal so ihre aufmüpfige Phase haben, wo ist die Grenze? Wie weit kann ich gehen? Wann kommt eine Konsequenz, die mir dann vielleicht auch mal wehtut? Also jetzt nicht körperlich, aber wo ich dann merke so, okay, das war jetzt nicht so geil, dann lasse ich das vielleicht mal besser. Und das passiert natürlich nicht, ne? Wenn die Kinder dann vor dem Screen sitzen und sich eine Serie angucken. Die sind dann zwar abgelenkt, aber ich glaube, dieses grundsätzliche Zeigen und Aufzeigen von Grenzen ist dadurch nur verschoben, aber nicht aufgehoben. Bei diesem Beispiel mit dem Laubhaufen, jetzt killen mich wahrscheinlich wieder alle Mütter, die in den letzten 30 Jahren Erziehungsbücher gelesen haben. Ich kenne ja nur die Erziehung meines Vaters und wie gesagt, ich werde 50. Aber warum lässt du ihn denn nicht dann da reingreifen und dann hat er irgendwann Hundescheiße an der Hand und dann macht das doch nicht mehr, oder?
Ah, Judith!
So würde ich das machen.
Er macht das nicht mehr. Das glaubst du doch nicht im Ernst. Der findet das... Nee, also aus pädagogischer Sicht würde ich sagen,
der fände das toll dann.
Natürlich, aus pädagogischer Sicht spricht, glaube ich, gar nichts gegen Hand in Hundescheiße. Also für Kinder ist es ja gerade gut, wenn die viel so mit Konsistenzen und Anfassen machen. Also wirklich, ganz viele Kitas haben auch so Wasserspielplätze in ihrem, also so wie so kleine Experimentierküchen in ihren, also im Hof stehen, damit vor allem die kleinen Kinder viel mit Matsch und so spielen können. Das ist ganz toll für die und auch ganz wichtig. Deswegen sollen Kinder auch ganz viel mit den Händen essen. Aber ich bin ja die Angst. Verarschte, wenn wir eine halbe Stunde von zu Hause entfernt sind und der hat dann überall Hundekacke und ich muss den noch irgendwie im Kinderwagen nach Hause bringen oder tragen, weil eine halbe Stunde kann der ja nicht laufen, dann ist ja überall die Hundescheiße.
Ja, aber wie wär's damit so, da nimmst du dir einfach nur so eine kleine Holzwäscheklammer mit. Und wenn das passiert, setzt du dir auf deine Nase, ist unwahrscheinlich nachhaltiges Modell.
Da bin ich
und dann
raus.
Schiebst du das stinkende Kind nach Hause, das muss dann seinen Duft selber aushalten und macht's beim nächsten Mal vielleicht nicht mehr.
Da bin ich raus. Aber ich glaube, der fände das wirklich eher witzig. Das ist mein, das ist dann mein persönliches Problem. Aber das
es ist übrigens immer gut, wenn eine Geschäftsidee nicht nur eine Zielgruppe hat, glaube ich. Ne? Und wir haben ja angefangen mit Code-Verschickungen an Menschen, die wir nicht mögen. Du wolltest sie ja dann gerne an Politiker auch nach direkt in den direkt nach Berlin verschicken.
Nicht gut. Kann ich auch persönlich vorbeibringen dann in Berlin.
Für diese Matschküchen, also wenn Kinder das so gerne machen, mit verschiedenen Kotkonsistenzen auch spielen,
Idee.
Denn meine Tiere, also das riecht nicht nur unterschiedlich stark und ist von der Größe sehr unterschiedlich, auch die Konsistenz ist sehr unterschiedlich bei Hühnern, Katzen, Pferden und Hunden.
Das machen
dann
wir.
Könnten wir das da auch vielleicht nochmal. Also wenn man jetzt
das
sagen
wir.
Kann, die kriegen nur Biofutter und die werden wirklich sehr biologisch auch gehalten, dann ist das ja auch Bio-Scheiße, die wir da verteilen. Und vielleicht geht
Perfekt.
Das dann auch in einem Kindergarten.
Du denkst sehr
strategisch. Okay, ich merke schon, ich werde...
Nee, ich finde das super. Du denkst über den Horizont hinaus. Bei Höhle der Löwen hätten sie uns schon eine Runde weitergelassen. Judith, wir machen eine schöne Klammer. Und zwar, wir haben angefangen mit dem Black Friday und wir wollen mit dem Black Friday enden, weil ich habe ja schon meine Mutter zitiert, die immer sagte, man kann sich nicht reich sparen. Noch besser, als das Gefühl zu haben, sich reich zu sparen, ist, wenn man gar nichts zahlen muss, sondern sogar noch was geschenkt bekommt.
Ja, und zwar von seinen Lieblingsbesties aus diesem Podcast, von Ariana und mir. Wir verlosen nämlich 5 Tassen mit unserem Podcast-Cover und unserem Bestie-Schriftzug. Und zwar zum Nikolaus.
Und
also
als
jetzt
kleines
schon
Dankeschön, muss man auch sagen, weil du hast es ja hier in der Folge schon gesagt, seit vielen, vielen Staffeln, in denen wir uns nicht an die Regeln halten, sind unsere Besties schon bei uns und hören hier fleißig jeden Freitag diesen Podcast. Das heißt, genau, wir möchten ein bisschen Danke sagen und euch zum Nikolaus was Kleines zukommen lassen. Es ist auch ganz einfach, an dieser Verlosung teilzunehmen. Ihr bewertet einfach unseren Podcast, ich sag mal, mit einer Sterneanzahl eurer Wahl. Wir freuen uns natürlich über die Maximalsterneanzahl, aber das liegt in euren Händen. Also auf eurer liebsten Podcast-Plattform, gebt ihr unserem Podcast eine Bewertung, macht dann einen Screenshot davon, damit wir auch wirklich sehen, dass ihr die Bewertung abgegeben habt und schickt die an barburiundrakas@swr3.de. Barburi und Rakas zusammengeschrieben, SWR und dann 3 als Zahl. Könnt ihr aber auch nochmal in unseren Shownotes nachgucken, wie die E-Mail-Adresse genau lautet und dann seid ihr automatisch im Lostopf.
Ich finde, das ist ganz schön viel, was man da tun muss. Ich bin sehr gespannt, ob unsere Besties das machen. Also eine Bewertung abgeben, diese dann fotografieren, das Foto dann hochladen in der E-Mail. Also ja, kommt, Besties, überrascht uns, macht das, flutet uns mit Fotos, wir freuen uns.
Vielleicht können wir zum Abschied noch was Kleines, Kostenloses obendrauf geben und zwar noch eine kleine Empfehlung für ein bisschen Lachen und gute Laune. Es gibt nämlich einen Tipp für alle, die auf Komödien, auf Satire, auf Dramedy und auf Road-Movies stehen. Und zwar gibt es ab sofort unterhaltsame Geschichten in einem neuen Podcast. Der nennt sich Nothing Serious. Zum Beispiel gibt es da das Hörspiel Liebe unter Fischen. Darin soll ein Kreuzberger Lyriker, der ein bisschen ausgebrannt ist, in der Bergeinsamkeit seine Schaffenskrise überwinden. Was macht das mit dir, wenn du das hörst?
Ja, schön.
Aber pass auf, der Bogen wird noch gespannt. Plötzlich taucht nämlich eine hübsche Biologiestudentin aus einem höheren Semester auf und der Lyriker, der sich verliebt hat, beginnt dann wieder Gedichte zu schreiben. Es sind gute Vibes mit ein bisschen Biss, so könnte man das, glaube ich, gut beschreiben. Gibt's ab sofort jeden zweiten Dienstag neu in der ARD-Audiothek beim Podcast Nothing Serious.
Das hast du aber schön gesagt. Ich bin auch froh, dass du es gesagt hast, weil offenbar war mein Drucker alle und diese Information hat mich überhaupt nicht erreicht.
Nee, da hat mich die Muse gerade geküsst. Es kam mir nochmal so, dass ich dachte, das wäre doch nett heute nochmal. Also in unserem Redaktionschat mit der Redaktion hatte ich auf einmal hier so einen kurzen Gedanken, dass ich dachte, das wäre doch jetzt schön. So als hätte es mir jemand geflüstert. Da ist mir das noch kurz eingefallen.
Ach stimmt, da haben wir auch über so eine Chat-Funktion, hör mal, die sehe ich jetzt überhaupt erst.
Nee,
dass da irgendeiner mit uns kommuniziert
hat
währenddessen. Was haben die denn gesagt, dass wir uns gefälligst jetzt hier mal auf die Themen konzentrieren sollen, die sie uns mitgegeben
haben? Nee, Daumen nach oben haben die. Die haben gesagt, wir haben gerade die 1 Million HörerInnen-Marke geknackt und damit sollen wir uns verabschieden. Bis zur nächsten Woche.
Ich freue mich schon. Bis bald und viel Glück beim Gewinnspiel.
Tschüss.
Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann empfehlt sie gerne weiter an eure besten Freundinnen, Kolleginnen oder noch schlimmer Familienmitglieder. Folgt dem Podcast jetzt, dann verpasst ihr keine neue Folge. Sie landet automatisch in eurem Feed.
Und wenn ihr ein Thema habt, bei dem ihr denkt, das müssen Ariana und Judith unbedingt nochmal besprechen, dann schreibt ihr uns einfach an barburi-und-rakas@swr3.de.
Das war Barburi und Rakas, ein Podcast von SWR 3. Hosts Ariana Barburi und Judith Rakas. Redaktion Anna-Maria Meister, Annika Binger und Christopher Jänert für SWR 3. Franziska Malik und Gissi Winkler für Mit Vergnügen. Produktion Gissi Winkler. Schnitt und Mix Sebastian Wellendorf, Patrick Zahn und Lukas Hambach. Außerdem beteiligt Jo Bischofberger, Marc Bürkle, Lisa Golinski und Maxi Stumm.